Was für ein Jahresauftakt. Eigentlich möchte man doch so sehr wünschen, dass das neue Jahr friedlicher und auch weniger verstörend wird als das abgelaufene. Ob das aber nach nur 4 Tagen im neuen Jahr noch ein realistischer Wunsch ist? Die Amerikaner jedenfalls machen ernst mit ihrer neuen nationalen Sicherheitsstrategie. Das heißt, eigene Interessen werden zur Not mit Gewalt und ohne Rücksicht auf internationales Recht durchgesetzt. Nur so kann man erklären, was am Wochenende in Venezuela passiert ist. Doch wie geht es jetzt weiter? Und was bedeutet diese offene Machtdemonstration für Europa und die vielen Krisenregionen der Welt? Von der Ukraine über Taiwan bis hin zum Nahen Osten. Erleben wir gerade eine zweite große Zeitenwende? Die Rückkehr zur ungeteilten Macht der Stärkeren? Die Trump-Doktrin, der Fall Maduro. Das ist mein Thema, jetzt bei Unter den Linden. Willkommen. Und das sind meine Gäste. Metin Hagverdi, Bundestagsabgeordneter der SPD und Koordinator der Bundesregierung für die transatlantische Zusammenarbeit. Und Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Willkommen Ihnen beiden hier im Studio. Herr Hagverdi, der Militärschlag der USA gegen Venezuela jetzt am Wochenende und dann vor allem die Gefangennahme des Staatschefs Maduro, das hat viele überrascht und auch regelrecht geschockt. Wie geht es Ihnen?
Mich hat das auch überrascht. Ich hätte so ein Verfahren, so eine Aktion nicht erwartet, nicht in dem Maße. Ich hätte gedacht, dass dieser Militäreinsatz vor Ort ein zu großes Risiko birgt und diese Auseinandersetzung innerhalb der amerikanischen Regierung, soll man eigentlich eher isolationistisch sein, soll man sich mehr engagieren, das war umstritten. Und ich hätte nicht so einen Zugriff, hätte ich mir nicht vorstellen können. Das ist Druck, sehr großen Druck auf die Regierung in Caracas gab oder auch an andere Regierungen der Region. Das war klar, das würde auch nicht aufhören, aber dass es so konkret wird, das hat auch mich überrascht.
Aber durfte man eigentlich überrascht sein, wenn man Trump zuhört, was er vor allem so in den letzten 2 Monaten gesagt hat zu sehr unterschiedlichen Regionen in dieser Welt und wenn man auch in diesem Papier zur neuen nationalen Sicherheitsstrategien gelesen hat?
Na, er sagt ganz viel, ja, und dann irgendwas davon tut er auch. Also es ist ja beides gleichzeitig. Es passiert nicht alles das, was er sagt, und trotzdem hat er irgendwann mal das gesagt, was da passiert. Sie haben mich ja ganz konkret gefragt, ob ich diese Art von Militärschlag, also das Eindringen in die Hauptstadt, in den Präsidentenpalast, die Gefangennahme, Entführung des Präsidenten, das hätte ich nicht erwartet. Dass es aber einen sehr, sehr großen Druck gab, dass es ein großes Interesse der USA gab, ihre Interessen da sehr, sehr rustikal durchzusetzen. Das wissen wir nicht erst seit der nationalen Sicherheitsstrategie. Das war auch schon vorher klar. Das ist der Hinterhof, so nennen die das ja auch, der Hinterhof der USA.
Der Backyard. Herr Steinberg, ist das vielleicht ein weiterer Beweis dafür, dass Trump einfach völlig unberechenbar ist in dem, was er tut? Und ist das möglicherweise gerade ein Problem, dass wir ihn in Europa nicht beim Wort nehmen, sondern denken, irgendwie wird er sich schon an bestimmte Spielregeln halten?
Ich glaube, dass diese Aktion eher ein Beleg dafür ist, wie berechenbar er ist. Und das wird vor allem klar, wenn man sich ja mal anschaut, was in dieser nationalen Sicherheitsstrategie steht. Und ich habe hier vor dem Termin mir noch mal angehört, auch was in der New York Times beispielsweise da gesagt wurde im Audioprogramm. Habe noch ein paar Artikel gelesen. Und da war ganz klar die Aussage, dass da jetzt irgendwelche Aktivitäten in Bezug auf Venezuela auch folgen könnten. Letzten Endes müssen wir ja auch sagen, dass dieser militärische Aufmarsch nur zu rechtfertigen war, wenn es irgendeine Aktion gibt. Aber letzten Endes steht das alles in der nationalen Sicherheitsstrategie drin. Da stehen noch andere Dinge drin. Und mein Eindruck war schon, auch in der ersten Amtszeit von Donald Trump, dass er gerne das durchführt, was er ankündigt. Und deshalb hätten wir wahrscheinlich gut daran getan, mit so etwas zu rechnen. Und wir tun auch gut daran, mit anderen Dingen zu rechnen, die in dieser nationalen Sicherheitsstrategie ja nicht nur angedeutet, sondern sehr explizit ausgeführt sind.
Sie sagen, man sollte das ernst nehmen, was er sagt. Er hat interessanterweise so kurz vor Weihnachten, um Weihnachten herum zum Jahreswechsel, ja vor allem den Iran adressiert und gedroht, dort einzuschreiten. Haben Sie vielleicht eher damit, Sie sind Islam-Experte, Sie kennen diesen Islamwissenschaftler, Sie kennen diesen Bereich unheimlich gut. Muss man nicht eher damit rechnen, dass er da tätig wird und nicht jetzt sofort in Venezuela?
Ja, ich muss gestehen, ich habe ein ganz besonders großes Interesse an Südamerika und habe deswegen auch schon in den letzten Wochen mit großem Interesse auf Venezuela geschaut. Vor allem vor dem Hintergrund dessen, was die Amerikaner dort alles in Ressourcen aufgefahren haben. Ein Flugzeugträger mit der dazugehörigen Gruppe, 15.000 Mann und so weiter. Also es war deshalb zu erwarten, dass irgendetwas kommt. Was dann kam, hat mich tatsächlich auch überrascht. Ich konnte mir das lange nicht vorstellen. Auch in Bezug auf Iran müssen wir damit rechnen, dass Präsident Trump wahrmacht, was er da gesagt hat. Er hat nämlich vor einigen Tagen, das ist noch gar nicht so lange her, angekündigt, dass er gegen den Iran vorgehen wird, wenn friedliche Demonstranten getötet werden. Und er hat da gar nicht gesagt, wie viele da getötet werden müssen oder ob das eine größere Aktion sein muss. Und ich habe das deshalb noch nicht so ernst genommen, weil die iranische Führung sich sehr zurückhält in der Bekämpfung dieser Proteste. Interessanterweise wohl auch in Reaktion auf die Aussagen von Donald Trump. Aber ich denke, wir können da vielleicht in den nächsten Wochen und Monaten noch einiges erleben.
Diese Drohung hat er übrigens vor der Sendung noch wiederholt heute. Also es gibt eine aktuelle Drohung von dem heutigen Tag. Interessant ist ja, wie so häufig im Leben, Herr Hack-Wehr, die Frage nach dem Motiv. Also warum macht Trump das in Sachen Venezuela jetzt gerade so? Geht es wirklich um das, was er angeht? Geht es um die Bekämpfung des Drogenhandels? Menschenhandel wurde auch mal genannt. Oder geht es um andere Interessen? Ganz schlicht vielleicht sogar ums Öl.
Naja, das ist schon, glaube ich, es gibt mehrere Gründe, aber er sagt das ja ganz offen. Wer die Pressekonferenz von ihm gesehen hat, ich glaube, der größte Gesprächsanteil war um Öl und nicht um Demokratie. Also insofern war das sicherlich ein Aspekt. Was mir bisher in der Debatte so wenig kam, ist die Situation in den USA selber, die politische, parteipolitische Situation innerhalb der Republikaner, weil das durchaus umstritten ist. Oder sagen wir so, mindestens gibt es verschiedene Gruppen, die verschiedenen Theorien angehören. Und offensichtlich ist das so, dass es einen großen Anteil, zumindest bei der republikanischen Partei, gibt von Menschen, die aus Südamerika stammen und das sehr begrüßen, dass dieses Regime gestürzt wurde in Venezuela. Aber es gibt eben genauso gut auch andere, die eine klassisch isolationistische oder zumindest sehr, sehr zurückhaltende Politik von ihrem Präsidenten fordern. Offensichtlich ist das auch auf die zugehend, die sich da ein aggressiveres Vorgehen wünschen. Im Übrigen, der Außenminister der Vereinigten Staaten stammt aus Miami, aus Florida, aus einem Staat, der sehr stark geprägt ist von diesen Exil-Latinos, die da in großen Teilen, nicht alle, aber in großen Teilen sehr, sehr konservativ und sehr, sehr sozialistisch feindlich eingestellt sind, nicht nur gegenüber dieser Regierung, sondern auch anderen Regierungen in Südamerika. Insofern hat da bestimmt auch eine parteipolitische Motivation eine Rolle gespielt.
Rubio ist das und der hat sich ja auch ja zu Kuba explizit auch heute geäußert. Man kommt ja gar nicht mehr hinterher, welche Nationen im lateinamerikanischen oder jedenfalls im Backyard der Amerikaner adressiert werden von der amerikanischen Regierung. Nochmal zurück zu Venezuela. Wir hatten nach dem Motiv gefragt. Also steht es mittlerweile für Sie komplett außer Frage, dass es rein um eine Interessenpolitik geht, die sich am Öl sozusagen orientiert? Und die Dinge rund um Drogenhandel und so weiter, dass das eigentlich nur so ein On-Top-Argument ist für Trump?
Naja, das werden wir ja sehen. Er wird jetzt ja vor Gericht gestellt werden in New York. Wir werden sehen, was das für eine Art von Verfahren ist. Beweise werden dann ja vorgeführt werden. Dann wird man sich da ja ein Bild machen können. Aber es ist diese Mischung aus diesen Motiven. Und ganz sicher ist ein Motiv auch, was die Ölvorkommen in Venezuela angeht. Interessant ist ja, wie das der Präsident, aber auch der Außenminister in der Pressekonferenz sozusagen differenziert hat. Da ging es um Entschädigung für amerikanische Unternehmen, die in der Vergangenheit enteignet wurden. Es ging aber auch um die Entschädigung von Individuen, die in Venezuela leben und jetzt in den USA leben. Das finde ich auch ganz interessant. Und es geht aber auch um den Benefit, wie er sagt, für die Venezuelaner heute, die jetzt in Venezuela leben, also in einer Kaskade. Ob dazu Demokratie und Wahlen und Repräsentation gehört, das hat er nicht gesagt. Aber das Weh und Wohl der Venezuela on the ground hat er nicht ganz ausgespart. Aber es war nicht seine erste Priorität. So habe ich ihn nicht verstanden.
Herr Steinweg, die Frage ist ja jetzt, wohin das Ganze führt. Wenn man sich das Papier zu dieser neuen nationalen Sicherheitsstrategie genauer anschaut, dann fällt auf, dass da viel von den Hemisphären die Rede ist. Das erinnert so ein bisschen an die Monroe-Doktrin. Da geht es ja ganz verkürzt gesagt darum, dass es Hemisphären gibt, also Einflussgebiete gibt, wo jeweils eine Macht sozusagen das Sagen hat und sich auch gegen nationale Souveränitätsfragen sozusagen durchsetzt. Ist das tatsächlich so aus Ihrer Sicht, dass die USA wieder in diesen Hemisphären, also in diesen Einflussgebieten denkt?
Ja, ganz, ganz offensichtlich. Wir waren ja alle so ein bisschen überrascht, als nach den Wahlen, so ungefähr vor einem Jahr, der US-Präsident es kann auch in der Zeit gewesen sein, bevor er Präsident wurde am 20. Januar, aber so ungefähr vor einem Jahr anfing, über Grönland zu reden, über Kanada als möglichen neuen Bundesstaat. Ja. Und jetzt so langsam wird aus meiner Sicht doch sehr deutlich ein Schuh daraus, dass wir in eine ganz neue Phase amerikanischer Weltpolitik treten. Wir diskutieren ja schon seit längerer Zeit, zumindest machen das die Spezialisten, den Rückzug der USA aus dem erweiterten Mittleren Osten. Also Rückzug aus dem Irak 2011, Rückzug aus Afghanistan. Wir diskutieren jetzt über den Rückzug der USA aus Europa, der auch kommen wird. Und bisher war immer das Argument, naja, die Amerikaner, und zwar in Gestalt von Barack Obama, von Joe Biden und Trump in seiner ersten Amtszeit. Die wollen aus all diesen Regionen sich zurückziehen, zuerst aus dem Nahen Osten, dann aus Europa, vielleicht auch aus Afrika, um die großen Herausforderungen amerikanischer Weltpolitik im Pazifik anzugehen. China, vielleicht auch noch Indien, Südostasien. Und dieses Argument haben auch in Washington viele Militärs gemacht. Und jetzt zeigt sich aber, dass da eine Administration am Werke ist, die das ganz anders sieht, die nicht mehr die Sicht vertritt, dass die nach dem Zweiten Weltkrieg verbreitet war, dass man in Europa präsent war, also präsent sein muss, gewissermaßen an der Ostküste des Atlantik, um sich dort vor möglichen Aggressoren zu schützen, sondern dass jetzt ein Rückzug ansteht auf die westliche Hemisphäre. Und das bedeutet auf die beiden Amerikas, inklusive Venezuela, inklusive Grönland, inklusive Kanada. Und mir scheint es ganz deutlich so zu sein, als ob die Amerikaner da in ihrer Weltpolitik gewissermaßen zurückgehen, nicht so sehr in die 1820er Jahre. Sie haben die Monroe-Doktrin genannt. Die
Amerikaner den Amerikanern.
Ja. Genau, also 1823 war es. Das ist eher die Frühzeit, sondern vielleicht so in eine Phase vor 1945, in den 20er und in den 30er Jahren, als die Amerikaner ja schon einmal mit Europa wenig zu tun haben wollten. Nicht diese Kriege der Europäer führen wollten und sich in dieser Phase ja in einer ganz anderen Weise und in einer sehr aggressiven Art und Weise um Lateinamerika gekümmert haben. Da sind wir jetzt wieder zurück. Und das wird zumindest für die nächsten 3 Jahre ein Wesensmerkmal amerikanischer Politik sein. Und so wie ich die Kräfte innerhalb der USA einschätze, wird das auch in einer neuen Regierung, egal wer denn dann der neue Präsident sein wird, weiterhin großen Einfluss haben. Das wird amerikanische Weltpolitik weiter prägen.
Wenn man das weiterdenkt, Herr Hagverdi, was bedeutet denn dieses Hemisphärendenken jetzt mal auf den ganzen Globus gesponnen? Also wir haben herausgearbeitet, Amerika orientiert sich Richtung Nordamerika, Richtung Südamerika, Mittelamerika. Dann hat man sozusagen China im Bereich rund um China, also alles, was in Asien sozusagen stattfindet. Und dann hat man den eurasischen Raum. Wer soll denn da dort sozusagen die Macht sein, die es beherrscht? Ist das dann am Ende Russland?
Ja, das wäre der schlechteste Fall, nicht? Das wäre auch unser schlechtester Fall, aber ich glaube auch für die Weltgemeinschaft insgesamt. Das ist schwer vorherzusagen. Es gibt da unterschiedliche Faktoren innerhalb der amerikanischen Regierung, auch innerhalb der amerikanischen Gesellschaft. Dieser Pivot to Asia, das ist ja die Überschrift, aber da sind unterschiedliche Dinge gemeint, je nachdem, wen man fragt. Es gibt welche, die sich nur in die Anti-China-Allianz einsortieren wollen, andere, die wirklich einen echten Rückzug haben. Und auch im Fall Venezuela ist das ja so. Deswegen ist es schwer zu sagen, wie sich das genau ausspielt. Man hätte, nach dem, was der Präsident gesagt hat am Anfang seiner Amtszeit, hätten viele auch nicht gedacht, dass es dann am Ende einen Bombenangriff auf Iran geben würde, sondern dass sich eher zurückhalten würde. Also wir müssen uns auf Überraschung gefasst machen. Was richtig ist, dass wir uns nicht darauf verlassen können, dass für immer und ewig die Vereinigten Staaten die Pax Americana verteidigen und wir als Teil darin für unsere Sicherheit im weitesten Sinne gesorgt wird. Ja? Nicht mal für unsere wirtschaftliche Stabilität. Also Geopolitik ist zurück in Europa. Davon sind wir so ein bisschen bewahrt geblieben die letzten Jahre, dank der Amerikaner, der letzten Jahrzehnte. Und jetzt passiert das wieder. Das bringt diese vielen Veränderungen für uns, die wir nicht gewohnt sind, mit sich.
Was die Rückschlüsse für Europa sind, das wollen wir uns auch noch mal genauer anschauen. Das ist ja eine ganz entscheidende Frage. Ich würde aber noch mal gerne auf dieses Denken in Hemisphären zurückkommen, weil das ja tatsächlich spannend ist und man sehr viele Parallelen sieht, aber auch sehr viele Unstimmigkeiten. Also wie konsequent kann man das eigentlich durchhalten? Also wir haben gerade darüber gesprochen, Amerikaner den Amerikanern, das Konzentrieren auf die westliche Hemisphäre. Die Amerikaner sind aber möglicherweise im asiatischen Raum auch eben aktiv, wenn es um Taiwan geht. Vielleicht mal so rumgefragt, welches Risiko, welche Chancen hat es aber, wenn man wirklich so ein Denken in Hemisphären durchziehen würde? Also wenn man sagen würde, die Amerikaner sind wirklich in Amerika, Nord- und Südamerika, die Chinesen sind im asiatischen Raum und wer auch dann immer im eurasischen Raum. Hätte das nicht auch Chancen?
Also ich sehe da auch aus amerikanischer Sicht zunächst einmal die Gefahren. Wir haben tatsächlich ja einen Akteur, der jetzt über 35 Jahre etwas über 35 Jahre sogar alleinige Supermacht war. Und er zieht sich aus meiner Not, aus meiner Sicht ganz ohne Not, aus wichtigen Gebieten der Weltpolitik zurück. Und das macht er schon ganz zwangsläufig dadurch, dass jetzt militärische Kapazitäten, aber auch diplomatische und politische Kapazitäten, vielleicht dann auch finanzielle Kapazitäten auf Südamerika verwandt werden. Einen Kontinent, in dem der Einfluss der US-Amerikaner ohnehin sehr, sehr groß ist, in ganz vielerlei Hinsicht, trotz aller Fortschritte der Chinesen, die sie da gemacht haben. Und aus amerikanischer Sicht werden meiner Ansicht nach jetzt sehr, sehr viele Positionen geräumt. Und die Frage stellt sich, wie jetzt die großen Konkurrenten reagieren. Weil natürlich Russland die Parallelen sehen wird. USA, Venezuela, Russland, Ukraine. China sieht die Parallelen auch. Und die Frage ist jetzt, wie weit denn eigentlich dieser Rückzugsgedanke greift. Wir haben ja noch amerikanisches Militär überall in der Welt. Wir haben auch große amerikanische Initiativen. Wir haben amerikanische Politik gegenüber Nordkorea, China. Und da müssen wir, glaube ich, immer wieder in die nationale Sicherheitsstrategie schauen. Da ist von einer Konkurrenz der Weltmächte nicht mehr die Rede.
Ich will da noch mal nachfassen. Ja. Sie haben angefangen bei Ihrer Antwort damit, dass Sie gesagt haben, dass Sie eher Gefahren sehen für die USA in diesem Denken in Hemisphären. Warum? Das will ich noch mal genau herausarbeiten. Ist es so, dass man am Ende damit rechnen muss, dass es immer an den Grenzen der Hemisphären dann eben zu diesen Konflikten kommt und dann die USA sich möglicherweise aber aus diesen Gebieten herausgezogen haben und dann später mit viel mehr Aufwand wieder rein müssen?
Nein, man kann sich das durchaus so vorstellen, dass jetzt die USA die eine Hemisphäre beherrschen, die Russen die andere, inklusive Europa, und die Chinesen Ostasien. Das ist sehr schematisch, das ist durchaus vorstellbar. Aber nun sind nun einmal sämtliche Länder weltweit so sehr miteinander verflochten, dass die Gefahr natürlich besteht, dass die USA dann gegebenenfalls wieder eingreifen müssen. Sie wollten das auch in den 1920er und 1930er Jahren nicht. Es hat dann einige Angriffe, nicht nur der Deutschen, sondern vor allem dann auch der Japaner bedurft, um die Amerikaner in diesen Krieg hineinzuziehen. Aber diese Gefahr besteht natürlich wieder. Und das muss man jetzt immer wieder sagen, das, was Präsident Trump da für Venezuela angeordnet hat, gibt gewissen Kräften in Moskau Auftrieb, die ja ohnehin schon versuchen, die Ukraine zu unterwerfen. Das gibt aber auch den Chinesen Auftrieb. Und es fällt mir doch schwer, mir vorzustellen, dass die Amerikaner dann so gar nicht reagieren. Und auch rein physisch müssen wir auch feststellen, dass die Amerikaner militärisch auch zumindest in Ostasien noch präsent sind.
Herr Gverdi, Herr Steinmeier hat gerade so fast in einem Nebensatz gesagt, als wir über die Hemisphären gesprochen haben, dass dann Russland im eurasischen Raum inklusive eben Europa möglicherweise dann die vorherrschende Macht ist. Sie kennen die amerikanische Politik sehr gut. Was ist denn die Rolle, die die Amerikaner den Europäern in dieser Form von Weltordnung zuschreiben? Ist es tatsächlich die von einem Objekt in dieser Hemisphärengestaltung oder würden die Amerikaner wollen, dass die Europäer selber im eurasischen Raum eine Art von Vormachtstellung einnehmen?
Also die Amerikaner, wenn man die amerikanische Politik außerhalb des Weißen Hauses nimmt, also beispielsweise was im US-Kongress Mainstream ist, obwohl es da sehr große Abweichungen gibt im Einzelnen, ist Europa ein Alliierter, wo man große Interessenüberschneidungen sieht zwischen den USA und Europa oder Nordamerika insgesamt und Europa und dass man daran anknüpfen soll, dass aber gefälligst die Europäer für ihre Sicherheit selber sorgen, weil die USA sich das nicht mehr leisten können, wie in den letzten Jahrzehnten sozusagen die Sicherheit selber zu übernehmen. Wenn man mit diesen Leuten spricht, die sehen das als einen sehr, sehr positiven Schritt, dass wir mehr in unsere Sicherheit investieren, das 5%-Ziel, dass wir die Waffen bezahlen, die die USA in die Ukraine oder über uns in die Ukraine liefern. Das sind diejenigen. Andererseits gibt es natürlich auch die, die das ganze westliche Demokratiemodell an sich in Frage stellen. Ja, die finden nicht nur liberale, offene Gesellschaften in Europa nicht so gut, sondern die finden auch das eigene liberale, demokratische Kalifornien nicht so gut, um mal ein Beispiel zu nennen. Also es findet auch eine Auseinandersetzung innerhalb des Kulturraums statt. Aber zurzeit, außerhalb des Weißen Hauses, ist Europa ein sehr und insbesondere Deutschland ein Partner, der hoch anerkannt ist und den man für die Zukunft noch haben will. Aber natürlich kann der Präsident da sehr, sehr viele Fakten schaffen, auch wenn er keine Mehrheit dafür hat.
Die Frage ist ja nur sozusagen, was jetzt in die Zukunft weist, welche Form des Denkens, also ob das, was Sie sagen, was außerhalb quasi jetzt der Administration stattfindet oder was innerhalb der Administration stattfindet. Wenn man sich daran erinnert, was vor 25 Jahren passiert ist, als die Amerikaner aufgerufen haben zum Krieg gegen den Terror, da wurde Europa einbezogen, die NATO wurde einbezogen, man hat auch mit der UN vorab sozusagen gesprochen. Ist das eigentlich in dem Fall jetzt mit Venezuela auch passiert? Also wissen Sie davon, gab es irgendwelche Kanäle aus Amerika Richtung Europa?
Also nicht mal der amerikanische Kongress ist informiert gewesen. Also insofern können Sie davon ausgehen, dass niemand informiert war. Ich glaube, dass diese Situation, die wir vor 25 Jahren hatten, die wir ja völkerrechtlich ohne Grund analysiert haben und die Bundesregierung hat sich auch entsprechend verhalten, dass diesmal ja nicht mal der Versuch unternommen wurde. Ja? Also diesmal ist das sozusagen eine interne Angelegenheit der USA. Die Polizisten, die Militärs, diese Uniformierten, die an Maduro festgenommen haben, da hat einer DEA auf seiner Weste stehen gehabt, um zu zeigen, das ist jetzt so eine amerikanische interne Strafverfolgungsaktion und nichts mehr. Das ist schon ein richtig harter Konflikt, aber das ist ein anderer Konflikt als in der Vergangenheit. Insofern ist das problematisch, das ist auch sehr, sehr problematisch, aber es ist schwer vergleichbar mit den Situationen, die es vorher gab. Das wird auch in den USA ein Nachspiel haben. Also es wird ja einen Prozess geben, es wird ja, was überraschend ist, einen Prozess in New York geben, wo ja auch nach amerikanischem Recht geurteilt werden muss. Ja? Und das wird von der amerikanischen Öffentlichkeit, von der Opposition, von den Demokraten, von ganz vielen anderen Stimmen sehr, sehr, sehr kritisch begleitet werden. Das ist noch nicht zu Ende. Auch die interne Auseinandersetzung in den USA. Und die wichtigste Frage für die Amerikanerinnen und Amerikaner, das muss man so deutlich sagen, ist keine Frage nach der Rechtlichkeit. Die wichtigste Frage ist, wie geht es in Venezuela weiter? Ist das eine Winning Story für den Präsidenten? Das heißt, keine weiteren Bodentruppen. Vielleicht macht man da auch noch ein gutes Geschäft mit Öl. Und vielleicht gibt es sogar ein paar sich Freunde Venezolaner in den USA und in Venezuela. Oder ist das ein großes Vavanspiel, wo man vielleicht noch mehr Militär investieren muss, vielleicht dann in so einen Art Never-Ending War schlittern könnte, dann wird es große, große Kritik in den USA geben. Der Ausgang ist da völlig offen.
Wenn aber die einzige Frage sozusagen, die ist, was passiert in Venezuela, was Sie gerade gesagt haben und wie man das innerhalb der amerikanischen Gesellschaft inklusive Justiz bewertet, dann ist doch die Frage, Herr Steinberg, was bedeutet das, wenn eine Großmacht wie die USA das tut, was sie gerade getan hat in Venezuela, wenn also vorher keine Form von Abstimmung mit den Partnern oder der UN stattfindet, für die Idee, für das Prinzip von Multilateralismus, ist diese Idee, ist dieses Prinzip nicht im Prinzip letztendlich mit diesem Eingreifen, man muss es fast schon so hart sagen, gestorben und Geschichte?
Weltpolitisch in den nächsten 3 Jahren, ja. Und dann schauen wir mal, was kommt. Ich meine, wir müssen da auch ganz, ganz realistisch sein. Dieser Multilateralismus, die Idee einer liberalen Ordnung, die hat ja vor allem von der amerikanischen weltpolitischen Hegemonie gelebt. Weil die Amerikaner auch in den Zeiten, in denen sie vielleicht selbst da etwas problematische Aktionen durchgeführt haben, Stichwort Irakkrieg, immer im Prinzip hinter dieser liberalen Weltordnung standen. Das ist jetzt erst einmal vorbei. Und natürlich werden alle Autokraten weltweit, ich hatte Russland und China bereits genannt, aber wir müssen vielleicht auch über die Türkei reden oder über Saudi-Arabien, über die Vereinigten Arabischen Emirate im Sudan. Die werden natürlich sehr genau darauf schauen, was es jetzt für rechtspolitische, völkerrechtspolitische Debatten gibt. Aber das konnte man in den letzten Jahren schon beobachten, dass da unsere Positionen zum Thema Völkerrecht in der Weltpolitik fast ungehört verhallen.
Wenn ich das vielleicht einmal aufgreifen darf.
Sie sind Jurist, vielleicht können Sie auch was zu dieser Frage des Völkerrechts sagen.
Nee, ich glaube gar nicht, dass das nur weil ich Jurist bin, heißt das nicht, dass ich was zum Völkerrecht sagen kann. Aber dieses Bestreben, das offensichtliche Bestreben des Weißen Hauses, durch Druck Tatsachen zu schaffen. Das ist ja auch ein Gegennarrativ zum Völkerrecht und zum Multilateralismus insgesamt. Dieser Glaube daran, dass man mit großer militärischer Stärke und mit dem Androhen on the ground was verändern kann. Dafür gibt es ja Beispiele, wo das so sein kann, dass sich zum Beispiel im Iran die Regierung gerade ein bisschen zurückhält, weil die Sorge haben, dass vielleicht Herr Maduro in der Vergangenheit Kooperation signalisiert hat, aber nicht genug und die nächste Regierung das vielleicht auch tut. Aber als dauerhaftes Ordnungsprinzip weltweit nur mit dem großen Knüppel in der Hand zu drohen, das wird bei den Lagen, das sind ja nur einige Beispiele, die Sie eben genannt haben, da gibt es noch andere knifflige Situationen auf der Welt, das wird nicht reichen. Das ist, glaube ich, das größte Risiko.
Andererseits auch eine Meldung vom heutigen Tag, ganz frisch, dass die Vizepräsidentin Venezuelas jetzt ihren Kurs korrigiert hat gegenüber den USA und sagt, ja, man möchte kooperieren und will gute Beziehungen finden.
Genau, das passiert entweder, weil es ein gutes Angebot gab oder weil der Druck zu groß war oder beides. Und das kann auch mal klappen, das kann auch in Venezuela klappen. Ich will das nicht ausschließen. Ich sehe nur das große Risiko, dass es vielleicht dort oder später nicht klappt. Als Ordnungsprinzip der Weltordnung wird das auf jeden Fall nicht reichen. Und der Multilateralismus, wir haben letztes Jahr 80 Jahre UN gefeiert. Und im Prinzip war die Bestandsaufnahme überall die gleiche. Erstens, das ist überhaupt nicht perfekt. Das ist, funktioniert gar nicht, aber es ist das Beste, was wir haben. Und ich mache mir Sorgen, dass durch diese Art der Politik des großen Hegemon dann tatsächlich noch mehr Ordnung als ohnehin schon vorher verloren geht.
Bevor wir uns anschauen, was jetzt dieses aktuelle Eingreifen der Amerikaner in Venezuela für die anderen Krisen herrscht, und wir müssen natürlich über Ukraine und über den Iran sprechen, will ich noch mal eine Frage an Sie stellen, Herr Steinberg. Auch gerade wurde genannt, dass es ja in der amerikanischen Politik, in der amerikanischen Gesellschaft immer noch auch Stimmen gibt, die eine gemeinsame Wertebasis mit Europa möglicherweise sehen. Sehen Sie die denn auch? Also worin besteht eine gemeinsame Wertebasis überhaupt noch, wenn man so unterschiedlich auf so etwas guckt wie das Eingreifen der Amerikaner in Venezuela?
Ja, natürlich sehe ich die. Alle meine Freunde in Washington, fast alle meine Freunde in den USA sind Demokraten. Ich kann mich an einen erinnern, der hat Trump gewählt, aber der bereut das jetzt. Natürlich gibt es diese USA auch. Wir wissen ja, wie polarisiert das Land ist. Und deswegen kann dieser Spuk tatsächlich in 3 Jahren vorbei sein. Wobei natürlich alles, was jetzt passiert, längerfristige Auswirkungen hat. Aber ich denke schon, dass wir damit rechnen müssen, dass das eine Konstante amerikanischer Politik bleibt. Und zwar zunächst einmal deshalb, weil die Mehrheitsverhältnisse in den USA durchaus auch in 3 Jahren einen Präsidenten J.D. Vance und vielleicht auch einen anderen Präsidenten hergeben. Aber J.D. Vance, das ist ein wirklicher Isolationist, der Donald Trump nun nicht ist. Es kann auch dazu führen, dass da die etwas, was die Amerikaner die progressive Linke nennen, was bei uns so ein bisschen wahrscheinlich so die ganz linken Teile der SPD und große Teile der Linkspartei wären. Es kann auch sein, dass die aufgrund dieser Polarisierung an Einfluss gewinnen und vielleicht dann auch mal einen Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen aufstellen können. Also die Situation in den USA, die ist tatsächlich sehr, 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 sehr schwer, sehr, sehr schwer einzuschätzen. Aber für die nächsten 3 Jahre müssen wir damit rechnen, dass diese Politik weitergeführt wird und dass diese Politik auch in aller Konsequenz weitergeführt wird. Dass dann eben ähnliche Aktionen folgen in Bezug auf Kuba, ähnliche Aktionen vielleicht sogar in Bezug auf Kolumbien, obwohl der dortige
Mexiko
Präsident...
Mexiko wurde heute auch nochmal adressiert.
Mexiko ist auch ein Problem, gerade wenn man das Drogenargument ernst nimmt, was ich nicht tue. Aber wenn man es ernst nimmt, dann muss man eben sehen, dass das Fentanyl, das wirklich eine dramatische Krise in den USA und Kanada ausgelöst hat, in Mexiko produziert wird. Das Kokain wird nicht in Venezuela produziert, das wird in Peru und in Kolumbien produziert. Also auch da können noch einige Dinge passieren. Und dann müssen wir auch an die anderen Dinge denken, die in dieser nationalen Sicherheitsstrategie drinstehen. Da werden ja als die großen Gegner nicht China und Russland definiert, was man hätte erwarten können, sondern als Gegner werden die Europäer definiert. Also was für eine Politik, auf was für eine Politik müssen wir uns die nächsten 3 Jahre und vielleicht dann darüber hinaus mit J.D. Vance die nächsten 7 oder auch 11 Jahre einstellen.
Und ganz konkret, Herr Acquerdi, stellt sich ja die Frage, was für einen Einfluss das Vorgehen der Amerikaner in Venezuela jetzt im Ukraine-Krieg hat. Also die Argumentation von Russland war ja auch immer, dass man Russen in der Ukraine schützen will, dass man eigene nationale Interessen schützen will, weil europäische Mächte, die Amerikaner, viel zu aktiv in der Ukraine seien. Das war so die Rechtfertigung, um da einzumarschieren. Kann man dem eigentlich irgendetwas noch moralisch und auch rechtlich entgegenhalten, wenn die Amerikaner im Prinzip Fragezeichen das Gleiche in Venezuela tun?
Ich glaube, dass man ohne Wert und ohne, ganz ohne Wert und ganz ohne Moral nicht weiterkommt. Aber unsere Interessen sind schon deutlich, deutlich anders betroffen in der Ukraine als in Venezuela. Mit unserem meine ich die deutschen Interessen, deutsche nationale Interessen, europäische Interessen. Das ist auf unserem Kontinent, das ist unser Vorhof. Unsere physische Sicherheit ist davon betroffen. Wir exportieren Sicherheit jetzt an die Ostflanke der NATO nach Litauen, weil es dort eine Bedrohung gibt. Das ist ganz, ganz schwer zu vergleichen. Natürlich gibt es diese rechtlichen Argumente. Es gab die rechtlichen Argumente auch schon vorher mit dem Eingriff im Jugoslawienkrieg. Sie erinnern sich daran. Das lasse ich alles nicht gelten. Die Ukraine, das ist unser eigenes Sicherheitsinteresse. Wenn die Ukraine als staatliche Organisation untergehen würde, so wie es das erklärte Ziel der russischen Regierung ist, dann hätte das erhebliche Auswirkungen unmittelbar auf uns und unsere Sicherheitsarchitektur. Das lässt sich wirklich schwer vergleichen. Dass uns trotzdem sozusagen das Double Standard Argument um die Ohren gehauen wird, das ist klar. Aber das macht der Kreml ehrlich gesagt alle naslang. Ich mache mir darüber nicht so viele Gedanken, was die Russische Föderation angeht. Eher um diese zukünftigen Independent Middle Powers, die hier schon genannt wurden. Die werden sich das als Beispiel nehmen und anderswo auf der Welt sich das auch moralisch zu eigen machen. Dafür ist es wirklich ein schlechtes Vorbild. Aber am Ende ist die Verfolgung von echten, harten Interessen das Maßgebliche. Und deswegen sollten wir auch die Ukraine weiter unterstützen. Nicht nur, weil es ein völkerrechtswidriger Angriff auf die Ukraine war, sondern weil es unsere Interessen sehr, sehr, sehr stark beeinflusst.
Völkerrechtswidrig mag das wohl auch gewesen sein, was da in Venezuela passiert ist. Insofern in der Tat gibt es eine vergleichbare Situation. Herr Steinberg, wie schätzen Sie denn die Folgen sozusagen von diesem Eingreifen der Amerikaner in Venezuela für den Ukraine-Konflikt ein? Was ja auch sehr auffällig war, als im letzten Winter die Amerikaner diese neue nationale Sicherheitsstrategie vorgestellt haben, gab es explizit Lob aus Moskau. Man könnte das jetzt so interpretieren, dass Moskau sich im Prinzip von den Amerikanern fast schon angefeuert fühlt, das zu tun, was sie in der Ukraine machen. Oder geht das zu weit?
Vielleicht ist das so. Ich kenne mich nicht so gut mit der Psyche der russischen Politik aus, aber ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Weil man hätte doch erwarten müssen, dass Russland zumindest als Konkurrent, als Gegner in dieser nationalen Sicherheitsstrategie genannt wird. Aber in gewisser Weise ist da etwas festgehalten worden, was wir das letzte Jahr bereits in der Politik der Trump-Administration beobachten konnten. Dass nämlich Trump sich nicht so sehr als Partei in diesem Konflikt sieht, sondern eher als Mittler, der sich jetzt darum bemüht, diesen Konflikt zwischen der Ukraine und Russland zu beenden. Und ich glaube, unsere einzige Hoffnung ist, dass die Trump-Administration vielleicht über den Ereignissen in Venezuela und Südamerika vergisst, dass da eigentlich eine neue Orientierung ansteht. Und wir können nur darauf hoffen, dass die Amerikaner weiterhin die entsprechenden Waffen liefern, gegen europäisches Geld. Wir können auch nur darauf hoffen, dass die Amerikaner weiterhin ihre nachrichtendienstlichen Informationen liefern, ohne die der Konflikt in der Ukraine sehr, sehr schnell zu Ende gehen könnte. Nach dem, was wir in diesem Jahr erlebt haben, nach dem, was wir in der nationalen Sicherheitsstrategie gelesen haben, ist es eigentlich nicht mehr amerikanische Politik, gemeinsam mit den Europäern an der Seite der Ukraine zu stehen.
Muss es nicht die Europäer tatsächlich extrem pushen, dass in dieser nationalen Sicherheitsstrategie die Russen nicht mal mehr als eine Bedrohung beschrieben werden?
Ja, pusht uns doch. ohne Ende. In Deutschland ist die Verfassung geändert worden mit einer Zweidrittelmehrheit.
Das war vor dem Papier.
Unglaublich. Ja, aber das war ja schon, ja, das ist nicht Tagespolitik hier. Wir unterhalten uns hier über Trends, die mindestens Jahre, vielleicht sogar noch länger anstehen. Die Frage dieses Pivot to Asia, dass es zu viele amerikanische Truppen in Europa gibt, die ist da Jahrzehnte alt. Nein, nein, jetzt wird's ernst. Und der Eindruck, der war ja während der Koalitionsverhandlungen mit dem, was Herrn Zelensky im Weißen Haus widerfahren ist, der ist ja nicht unbeeindruckt geblieben. Wir sind in einer Situation, wo wir uns neu orientieren müssen, wo wir uns nicht auf das Außen verlassen können und wissen, dass wir jetzt noch nicht die eigenen Möglichkeiten haben. Die Beispiele sind ja genannt worden. Das heißt, wir müssen alles gleichzeitig machen. Wir müssen eine europäische Industrie aufbauen, die solche Waffen herstellen können. Wir müssen diese Nachrichten, wir haben da einen riesen Nachholbedarf. Und ja, wir sind da unter extrem Zeitdruck. Aber in unserer Welt, in unserer demokratischen Welt, ist die, ich sage mal, die Öffnungsklausel für Artikel 115 Grundgesetz, um Ausgaben für die Sicherheit nicht unter die Schuldenbremse zu nehmen, das ist ungefähr das Größte, was man hier machen kann, weil das nämlich sozusagen theoretisch das Limit, ein nicht limitiertes Potenzial für die Investition in Sicherheit gibt. Das ist schon ein großer Schritt. Wir müssen da aber dranbleiben. Wissen Sie, wo ich mir die größte Sorge mache, ist, wenn es morgen, aus welchen Gründen auch immer, ich glaube das übrigens nicht, aber nur um ein Argument zu machen, ist irgendwie zu einem Waffenstillstand und zu einer gütlichen Einigung in Sachen Ukraine gibt, dass wir dann den Druck rauslassen. Das ist auch eine Sorge, die ich habe. Wir werden diese langen Trends, da bin ich ganz genau bei dieser Beschreibung, dass es lange Trends sind, die Amerikaner ziehen sich immer weiter zurück. Deswegen müssen wir müssen diese Ordnung, diese geopolitische Lücke, müssen wir mit unseren Möglichkeiten füllen und wir müssen an unseren Möglichkeiten arbeiten. Und das klappt manchmal sehr gut, Stichwort Coalition of the Willing. Manchmal klappt das nicht so gut, wenn man zum Beispiel das Finanzierungsinstrument für die Ukraine ansieht. Aber wir müssen uns da ständig bemühen. Übrigens, Mercosur, haben wir noch gar nicht gesagt, ist auch ein strategisches Mittel, damit unter anderem auch umzugehen.
Und das hängt, weil die Europäer sich dann hier
einsetzen. Ja, wunderbar. Also dann müssen wir weiter an unseren Möglichkeiten arbeiten. Absolut richtig.
Wolfgang Ischinger hat genau dieses Argument von Ihnen auch gebracht, dass er gesagt hat, man muss jetzt so reagieren, dass man einen europäischen gemeinsamen Markt sozusagen für die Beschaffung von Waffen aufbaut. Und er sagte auch, dass man damit die Leute in den USA und in Russland beeindrucken könne. Teilen Sie das?
Man kann die beeindruckt werden wollen. In Moskau bin ich mir nicht sicher. In Moskau sind die Entscheidungswege wirklich schwierig, wirklich schwierig. In den USA haben wir immer Ansprechpartner, die sich an das westliche Bündnis, so wie wir es verstehen, halten wollen, die aus der alten Ordnung stammen, die eine lange traditionelle Linie zwischen den USA und Europa verfolgen. Aber auch die sagen uns, ihr müsst selber mehr Verantwortung übernehmen. Ich habe mit amerikanischen Militärs gesprochen, nach dem Sondervermögen 1, so nenne ich das mal, 100 Milliarden für die Bundeswehr. Das hat die schon sehr beeindruckt. Jetzt die Verfassungsänderung danach. Das muss man denen erstmal erklären, weil das amerikanische Haushaltsrecht anders läuft als das deutsche. Die sich in Europa auskennen, die sehen, was für eine echte Zeitenwende wir hier hinlegen. Aber das muss sich weiter fortsetzen. Wir haben nicht die Reputation in der Welt, dass wir diejenigen sind, die sich um ihren eigenen Laden kümmern. Wir haben die Reputation, dass wir oft kommentierend am Spielfeld ranstehen. Das fällt uns schwer aufgrund unserer Geschichte, so wie wir aufgestellt sind politisch. Wir müssen jetzt mehr Verantwortung übernehmen.
Das Stichwort beeindrucken, das kann man auch jetzt zu einem anderen Konflikt in der Welt ziehen, nämlich zum Iran-Konflikt. Wie beeindruckt ist der Iran von dem, was gerade in Venezuela passiert ist? Herr Akverdi hat das gesagt, diese exakte Aktion der Amerikaner, dass die wirklich reingehen, den Präsident Maduro rausholen, samt Ehefrau auf ein Schiff bringen, dann nach Amerika bringen, das hat keiner für wahrscheinlich denkbar möglich gehalten. Was sind die Ableitungen des iranischen Regimes?
Das wissen wir noch nicht so ganz genau. Aber ich würde darauf wetten, dass der oberste Führer Khamenei sehr genau beobachtet, was da dem Herrn Maduro geschehen ist. Und das würde mich auch nicht wundern, wenn er seine Sicherheitsvorkehrungen noch etwas hochgefahren hat. Wir können allerdings schon einige Reaktionen beobachten. Die konnten wir allerdings auch schon beobachten, bevor die Ereignisse in Venezuela eingetreten sind. Das war nämlich nach der Warnung von Präsident Trump, dass die USA intervenieren würden, wenn denn Demonstranten niedergeschossen wurden. Danach hat sich der Nationale Sicherheitsrat getroffen im Iran und beschlossen, doch sehr, sehr vorsichtig vorzugehen im Umgang mit den Demonstranten. Da merkt man, was für eine Auswirkung eine kleine Aussage des amerikanischen Präsidenten in Iran hat. Und diese Auswirkung hat es aufgrund seiner Politik im ersten Jahr und natürlich vor allem aufgrund der Intervention im Juni 2025, wo die Amerikaner ja wirklich gezeigt haben, was sie militärisch können, in sehr kurzer Zeit, gezielt und damit und dann auch in der Lage sind zu sagen, okay, das war es jetzt, das reicht für uns. Und die Ereignisse in Venezuela werden möglicherweise dazu führen, dass die Iraner sich hier wieder gesprächsbereit zeigen. Aber im Moment sieht es nicht danach aus. Das ist ja die große Frage nach dem 12-Tage-Krieg gewesen und ist das immer noch. Wird Iran neuen Verhandlungen über sein Atomprogramm zustimmen? Wird es darauf verzichten, dieses Atomprogramm in neuer Form wieder aufzubauen? Im Moment gibt es überhaupt keine Anzeichen dafür, dass sich da etwas ändert. Aber das wird eine spannende Frage sein in den nächsten Wochen, wenn das Regime denn Bestand hat.
Das wird spannend sein, vor allem, weil es ja auch da sehr viele Parallelen zwischen Iran und Venezuela gibt, zumindest wenn man jetzt mal ganz grob drauf schaut. Ne? Beides Länder, wo es vielleicht mit den Menschenrechten nicht so weit her ist. Beides Länder mit großen Ölvorkommen. Für wie wahrscheinlich halten Sie es denn, dass die Amerikaner da wirklich noch mal was unternehmen?
Also es gibt, denke ich, zwei Erzählstränge. Es gibt einmal diesen Erzählstrang, den Präsident Trump aufgeworfen hat, indem er gedroht hat mit einer Intervention im Zusammenhang mit den Protesten in Iran. Das ist durchaus möglich. Man sollte bei Donald Trump immer sehr vorsichtig sein, bevor man etwas für unrealistisch oder unmöglich erklärt. Aber es gibt einen zweiten Strang, der ist aus meiner Sicht sehr viel ernster. Die Israelis berichten schon seit einer ganzen Weile von neuen Aktivitäten der Iraner im Atomprogramm. Es ist immer noch eine offene Frage, was denn mit diesen, ich glaube, 408 Kilogramm angereichertem Uran passiert ist. Da gibt es unterschiedliche Darstellungen zu. Und in der Region, in Israel und in Iran, wurde in den letzten Wochen nur noch diskutiert, wann denn der israelische Angriff kommt. Beim letzten Besuch von Ministerpräsident Netanyahu in Washington, bei Präsident Trump ging es auch um die Möglichkeit eines solchen Angriffs. Und mit dem sollten wir aus meiner Sicht rechnen. Das kann ein rein israelischer Angriff sein auf das Atomprogramm. Das kann ein israelisch-amerikanischer Angriff sein. Das kann aber auch nur ein amerikanischer Angriff sein. Ein wichtiges Argument dagegen ist im Moment vor allem, dass die Amerikaner mit Venezuela doch sehr beansprucht sind und das auch die anderen Themen, Ukraine, Gaza, ja in der amerikanischen Politik eine wichtige Rolle spielen.
Es scheint ein turbulentes Jahr zu bleiben. Herr Akwe, die kurze Schlussfrage. Turbulentes Jahr, habe ich gesagt. Sehen Sie trotzdem eine Chance, dass man, wenn man stärker Druck auf die Amerikaner aus Europa ausübt, dass man dem Völkerrecht dann wieder ein bisschen stärker zur Geltung verhelfen kann?
Ich glaube nicht, dass wir in dem Verhältnis mit Druck kommen können. Wir brauchen beides. Ja? Wir brauchen sozusagen, dass wir selber den Verantwortungsraum übernehmen. Wir haben wenig Einfluss in Südamerika, das muss man so sagen. Aber gleichzeitig auch sagen, es ist in unserem Interesse, weil wir davon profitieren, dass die internationale Rule-Based Order, dass die so weitestgehend möglich erhalten bleibt, weil das sonst alles für alle ganz, ganz schwierig wird. Insofern müssen wir da auch unseren amerikanischen Partnern und Freunden sagen, was wir für richtig und für falsch halten. Wir dürfen uns nur nicht einbilden, dass wir darauf Einfluss haben, was da passiert in der Karibik. Dafür haben wir gar nicht die Möglichkeiten.
Es bleibt ein turbulentes Jahr. Herr Akverdi, Herr Steinberg, danke für die Diskussion hier im Studio. Und für Sie zu Hause, jetzt geht's mit dem Aktuellsten weiter bei Phoenix, auch zum Fall Maduro. Bleiben Sie bei uns, bleiben Sie gesund. Tschüss.